Ich treffe heute in Berlin Melinda Crane. Melinda Crane ist eine amerikanisch-deutsche Journalistin und Expertin für Geopolitik und nicht ausschließlich für die USA und China, sondern insbesondere auch für Afrika. Aber dazu kommen wir dann später. Herzlich willkommen, Melinda Crane.
Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben zu sprechen.
Ja, also wir sprechen ja am Tag nach dem Super Tuesday. Wie ist jetzt deine Einschätzung, Melinda, zu den Ergebnissen?
Es wird fast sicherlich ein Rematch werden zwischen Donald Trump und Joe Biden. Schwer zu glauben, dass zwischen diesen älteren weißen Männern, also Biden ist inzwischen 81, Donald Trump ist 77, tatsächlich jetzt ein Rennen stattfinden wird für die Präsidentschaft der USA. Und dass Donald Trump trotz des 6. Januars und trotz der vielen Prozesse, die gegen ihn laufen, eventuell eine zweite Amtszeit gewinnen kann. Die Chancen stehen nicht schlecht. Joe Biden steht in den Umfragen wirklich weit unten, also seine tiefsten Zustimmungswerte seit seiner Präsidentschaft. Und Donald Trump schafft es, seine Wähler zu motivieren und mobilisieren auf eine Weise, die Biden nicht schafft.
Und wie schätzt du noch die Chance ein, dass ein dritter Kandidat auf den Plan kommt? Also Robert Kennedy hat ja angekündigt, dass er durchaus kandidieren will. Was hat das für Auswirkungen?
Wir haben einige dritte Kandidatinnen im Spiel. Es gibt auch Jill Stein von der Grünen Partei und die wird es fast sicherlich wieder machen. Bei Kennedy ist es unklar, von wem er Stimmen abziehen würde, denn er hat sowohl rechte Positionen als auch eher linke. Er war ein progressiver Aktivist als Umweltanwalt früher. Und das könnte einige Leute aus dem demokratischen Lager ansprechen. Zugleich stellt er Impfen in Frage. Er ist ein Anti-Vaxxer. Und das wiederum spricht normalerweise Menschen aus dem rechten Flügel der Republikanischen Partei an. Das heißt, er könnte von beiden Kandidaten Stimmen abziehen. Jill Stein ist eine andere Frage. Sie ist grün und sie ist sehr progressiv. Sie will zum Beispiel Wirtschaftsrechte für alle, das Recht auf einen guten Job, das Recht auf Gesundheitsvorsorge. Und sie ist in der Umweltpolitik sehr stark, also sehr, sehr Klimaaktivistin. Und das heißt, sie würde hauptsächlich Stimmen aus dem demokratischen Lager abziehen. Und das wiederum könnte sehr problematisch sein für einen Kandidaten, Joe Biden, der sowieso Schwierigkeiten hat, vor allem seinen linken Flügel zu mobilisieren, aber auch einige Wähler aus bestimmten demografischen Gruppen, vielleicht sprechen wir nochmal darüber, die mit ihm nicht zufrieden sind, entweder wegen seiner Nahostpolitik oder weil sie keine Vorteile in ihrem persönlichen Leben merken von seiner Wirtschaftspolitik. Wenn diese Leute nicht wählen gehen oder Jill Stein wählen, dann könnte Joe Biden die Wahl verlieren.
Welche geopolitischen Herausforderungen gibt es denn jetzt insbesondere für die USA? Was steht da ganz oben auf der Liste?
Auf jeden Fall gibt es Herausforderungen in der Handelspolitik. Und das ist wirklich sehr interessant, weil da sehen wir nicht so große Unterschiede zwischen den zwei vermutlichen Kandidaten, zwischen Joe Biden und Donald Trump. Biden hat Trumps Handelspolitik weitgehend übernommen und vor allem in allem, was gegen China gerichtet ist. Nehmen wir zum Beispiel Exporteinschränkungen von vor allem Hochtechnologieprodukten, aber Hochtechnologie wird immer breiter definiert. Eventuell wird es jetzt nicht mehr nur um Halbleiter gehen, die für KI-Anwendungen nutzbar sind, aber es könnte sogar für Klimatechnologie bald gelten, dass die USA versuchen zu verbieten, dass bestimmte Technologien nach China geliefert werden, exportiert werden. Und das nicht nur bei amerikanischen Firmen, sondern auch bei Firmen im Ausland. Das heißt, das sind Kontrollen, die direkt auch auf europäische Firmen zutreffen. Und Firmen aus der Schweiz und den Niederlanden sind jetzt schon unter erheblichem Druck aus Washington. Das ist ein Punkt, der für Europa und für Deutschland sehr wichtig sein könnte, gerade Deutschland als exportorientierte Wirtschaft. Und hier werden wir auf jeden Fall in diesem Wahlkampf auch wahrscheinlich von beiden Kandidaten immer mehr hören, was ziemlich hart gegen China geht. Und ich denke, da ist die zentrale Frage und wieder sehr brisant für Deutschland, wird De-Risking irgendwann in ein Decoupling, ein Entkopplung zwischen dem Westen und China ausarten? Wenn ja, hat das sehr wichtige Konsequenzen für den ganzen Weltwachstum, für die ganze Weltwirtschaft und vor allem auch für Länder, die von Export abhängig sind. Also das ist eine sehr große geopolitische Herausforderung, die uns bevorsteht. Dann gibt es natürlich auch die Klimakrise. Sie bleibt also sehr, sehr brisant. Und wir sehen von Joe Biden wirklich eine sehr entschiedene Klimapolitik über die Wirtschaftspolitik. Er versucht praktisch Industriepolitik, Unterstützung für Industrie zu nutzen, um sowohl eine grüne Energiewende voranzutreiben, als auch die Reindustrialisierung Amerikas zu bewirken. Das heißt, gute Jobs, gute Industriejobs wieder in Amerika zu etablieren. Und er tut das vor allem auch durch dieses berühmte IRA, das Gesetz, was sehr viel Investitionen nach USA lenkt, und zwar nicht nur aus Asien, aus China, sondern auch aus Europa. Also auch da sehr wichtige Herausforderungen für die Europäer, selbst wenn Joe Biden gewinnt. Wenn Donald Trump die Wahl gewinnen sollte, werden wir ganz sicherlich etwas Richtung Entkopplung sehen. Denn Trump hat schon gesagt, er würde ein 10%iges Zoll auf alle Importe nach Amerika legen. Das heißt, wieder für Deutschland als Exportland extrem problematisch. Und wir wissen, dass Donald Trump sehr, sehr hart gegen China handeln würde. Das sagt er jetzt schon. Unklar ist bei Trump, wie weit er gehen würde mit seinen Aussagen bezüglich NATO. Das macht er jetzt im Wahlkampf, dass er so droht damit, dass man vielleicht Artikel 5, also die kollektive Verteidigung, nicht einhalten würde bei Ländern, die nicht genug zahlen. Ob er das wirklich verwirklichen würde als Präsident, ist unklar. Es gibt vieles, was er aber machen könnte, um NATO praktisch außer Kraft zu setzen, ohne dass die Amerikaner da rausgehen würden. Das heißt, dies ist ein Weckruf. Egal wer gewinnt im November, die Europäer, die Mitglieder von NATO in Europa, sie müssen jetzt aktiver werden, um ihre eigene Verteidigung notfalls ohne Amerika aufzustellen.
Also du hast es erwähnt, Donald Trump hat da offenbar schon Pläne im Kopf, kann man annehmen. Wenn man jetzt fast 8 Jahre zurückgeht, also 7 Jahre zurückgeht, als er zum ersten Mal gewählt wurde, da geht ja das Gerücht, dass er am überraschtesten war an dem Abend, dass er tatsächlich gewonnen hatte. Und er war angeblich auch vergleichsweise schlecht vorbereitet auf sein Amt. Jetzt hat er, oder inwieweit meinst du, hat er die Zeit genutzt, sich vorzubereiten? Und was sind die ersten Schritte, die er dann im Zweifel einleiten wird?
Er sagte jetzt schon, er würde ein Diktator nur für einen Tag sein, höchstens. Und es gibt aber ganz viel Schaden, die man an einem Tag anrichten könnte. Wir erinnern uns, er ist damals sehr schnell aus dem Pariser Klimavertrag gegangen. Es hat auch nicht lange gedauert, aber schon ein bisschen länger, bis er aus dem Iran-Abkommen auch ausgestiegen ist. Das beides hat Konsequenzen, die bis heute also wirklich da sind und bemerkbar sind. Und vor allem die Situation im Nahen Osten, die wir jetzt sehen mit Iran, die ist ein direktes Ergebnis von diesem Ausstieg von damals. Deswegen, außenpolitisch könnte er ganz viel machen in kurzer Zeit. Aber ich glaube, du spielst wahrscheinlich auf eine andere Sache. Und zwar, wir wissen, dass er sehr eng mit sehr konservativen Thinktanks arbeitet an Listen. Listen von Menschen, die er sehr schnell in die Behörden bringen würde. Und warum ist das wichtig? Einiges an seinem radikalen Projekt, wenn man das so nennen darf, würde verhindert durch Beamten, die in den verschiedenen Behörden der Exekutive weiterhin ihren Job machten. Das heißt, sie haben versucht zu regieren. Sie haben versucht, die bestehende Politik durchzusetzen mit allen Schutzmechanismen, die in der Verfassung stehen. Er würde versuchen, diese Stufen in der Bürokratie auszuholen durch bestimmte Trumpisten, die er ins Amt bringen würde, und zwar schnell, die seinen Willen durchsetzen würden. Auf diese Weise würde er versuchen, bereits am Anfang sehr viel entschiedener agieren zu können. Du wirst dich vielleicht erinnern, dass er damals versuchte, dieses Muslimverbot, Islamverbot durch, also praktisch ein Verbot an Migranten aus bestimmten islamischen Ländern. Und übrigens Nikki Haley, die zum Teil sehr positiv in Deutschland gesehen wird, Nikki Haley möchte auch ein Verbot von Immigration aus bestimmten islamischen Ländern. So ganz anders als Donald Trump sind ihre Positionen auch nicht. Jedenfalls, er hat das versucht und das würde gestoppt von den Gerichten. Es würde uminterpretiert, es würde auch nicht schnell ausgeführt von den Behörden, die dafür zuständig gewesen wären. Und das ist nur ein Beispiel. Es gab einige Beispiele, wo Dinge verwässert wurden. Das will er nicht. Und dieses Mal würde er sehr viel konsequenter handeln.
Wir haben vorhin schon ganz kurz über die internationalen Organisationen gesprochen, zum Beispiel die NATO, aber das Gleiche gilt ja auch für die UN, die offenbar international immer weniger wichtig werden, weil die immer weniger unterstützt werden. Also die NATO, wenn der größte Partner sozusagen sich quasi zurückzieht, ist dann auch nur noch maximal die Hälfte wert. In der UN läuft das auch nicht so, als wenn man das den Eindruck hätte, da wird wirklich, wirklich was bewirkt. Welche anderen Organisationen siehst du, die möglicherweise in Zukunft wichtig wären? Sind beispielsweise die BRICS, ist das eine als Organisation ernst zu nehmen oder ist das einfach nur ein pragmatisches von Fall zu Fall Bündnis?
Darf ich nur ganz kurz sagen? Donald Trump sagt solche Dinge wie, er hätte den Nahostkonflikt in einem Tag gelöst und es wäre sowieso nie zum Angriff von 7. Oktober gekommen und Ukraine würde er auch über Nacht lösen sozusagen. Das heißt, er denkt, und das ist leider das Versprechen, was viele Trump-Anhänger auch glauben und wofür sie ihn lieben, er denkt, dass qua Kraft seiner Persönlichkeit und seiner Führung, seines Führungsstils, you're fired, weißt du, dass er die Dinge richten könnte. Das ist natürlich ein vollkommener Verkenntnis der internationalen Lage. Aber deswegen glauben seine Anhänger, dass er sie schützen kann. Sie sehen ihn als den starken Mann, der sie in einer sehr unsicheren Zeit wirklich schützen kann. So, diese unsichere Zeit, die ist tatsächlich eine Zeit, wo wir merken, dass viele der Institutionen der Nachkriegsordnung geschwächt sind. Die UNO kann im Nahostkonflikt nur noch sehr, sehr wenig bewirken. Selbst die so wichtige Flüchtlingsagentur für den Nahen Osten ist komplett diskreditiert. Gibt es andere Institutionen, die solche Funktionen übernehmen können? Sicherlich nicht die BRICS. Die BRICS ist, das ist ein Club mit sehr diversen Mitgliedern, die nicht so viel tatsächlich einheitlich machen und machen wollen. Diese Länder, die wir jetzt bezeichnen als, wie habe ich das neulich gehört, vektorfreien Staaten, das ist wirklich sehr exotisch, die Bezeichnung. Aber lass uns sagen, Länder, die sich weder nach dem Westen noch nach dem Osten orientieren, sondern versuchen zu hedgen, die praktisch zu beiden Seiten Beziehungen pflegen. Die meisten von ihnen handeln dann wirklich ad hoc, je nachdem. Mal arbeiten sie mit westlichen Staaten zusammen, mal mit östlichen. Katar ist ein sehr gutes Beispiel. Ist zwar kein Mitglied der BRICS, aber Katar ist im Moment, kämpft ziemlich über seine Gewichtsklasse dank jahrelanger Neutralität und ist vermittelnd jetzt aktiv, nicht nur zwischen Hamas und verschiedenen Regionalmächten in der arabischen Welt, sowie auch mit den USA, sondern hat auch zwischen den USA und Taliban vermittelt. Also wirklich eine sehr spannende Rolle, die Katar spielt. Das gilt aber auch für einige der Mitglieder von den BRICS. Und trotzdem, ich sehe die nicht als eine Kraft, die wirklich also praktisch Ordnung schaffen könnte in diese sehr, sehr unordentlichen, langsam werdende multipolaren Welt, in die wir hineingehen. Mein Plädoyer wäre immer dafür, dass wir zusammenarbeiten mit Ländern aus dem globalen Süden, auch mit Mitgliedern der BRICS und mit Ländern wie Katar, wie Vereinigten Arabischen Emiraten, um die Regeln der alten Ordnung zu reformieren. Denn diese Regeln widerspiegeln eine Welt, die es bald nicht mehr geben wird. Eine Welt, in der Amerika absolut primus inter pares war. Und Amerika hat viele von diesen Regeln in der Tat mitgestaltet, weil sie für Amerika eine Welt geschaffen hat, in der Amerika gut wirtschaftlich sowohl als sicherheitspolitisch agieren konnte. Diese Länder in dem globalen Süden und egal, ob es Brasilien, Südafrika, das ist eine Ordnung, die sie in Frage stellen. WTO, also als Beispiel, muss dringend reformiert werden. Aber wir brauchen trotzdem die WTO. Wir brauchen Regeln für die Handelspolitik. Ansonsten werden wir eine Handelspolitik haben, was nur ein industriepolitisches Rennen wird, wo die Stärksten immer die Gewinner sein werden.
So, aber jetzt machen wir es mal konkret. Also wenn die UNO und auch internationale bisherige Organisationen die Probleme nicht wirklich lösen können, wer sitzt am Tisch, wenn zum Beispiel der Nahostkonflikt beendet oder überhaupt erstmal diskutiert wird, um eine Lösung zu finden? Wer sitzt da am Tisch?
Ich denke immer wieder darüber nach, dass vielleicht wir werden den Ausgang von diesem Konflikt in unserer Lebzeit nicht mehr sehen. Ich habe als junge...
Selbst das Konkrete jetzt zwischen Hamas und Israel, das muss ja...
Ach, dafür wird es bestimmt irgendwelche Maßnahmen und Schritte geben. Aber wie diese Region zu einer friedlichen Region, wo alle nebeneinander leben, wo eine blühende Wirtschaft ist, ich sehe den Weg im Moment nicht. Und das sage ich wirklich mit großen Bedenken und auch mit Trauer, denn als junge Juristin, mein erster Artikel für den Harvard International Law Journal ging um den Status von Jerusalem. Wir sprechen hier von, ich will gar nicht sagen, wie lange her das ist, aber einige Jahrzehnte. Und alle Themen, über die ich damals schrieb, sind noch offen. Alle Themen sind noch offen. Meine Eltern lebten in der Zeit in Ägypten. Es war eine Zeit des Optimismus sogar. Es sah so aus, als ob zumindest Israel und Ägypten, und das haben sie dann, ein gewisses Auskommen miteinander gestalten könnten. Und trotzdem, also die Fragen sind weitgehend noch offen. Und es ist für mich wirklich schwer, mir vorzustellen, wie es weitergehen soll. Und dennoch denke ich, kleinere Koalitionen, die für bestimmte Zwecke da sind, also die sind sehr, sehr wichtig in einer Welt wie die jetzige. Also das heißt, wir brauchen Bottom-up, Grassroots-Versuche, sagen wir über Wasser im Nahen Osten, Kooperationen zwischen Nachbarländern. Wir brauchen tatsächlich Länder wie Katar, weil sie in einer Lage sind, Dinge zu machen, die wir im Westen nicht mehr machen können, wenn es um Vermittlung geht. UAE, Vereinigte Arabische Emiraten, bei der COP28. Du erinnerst dich, da war sehr viel Kritik vorher, weil der Chef von der COP, der Präsident, das war gleichzeitig der Chef der Nationalen Ölgesellschaft von Abu Dhabi. Und trotzdem, dieser Mann hat es geschafft, über 50 Öl- und Gasfirmen in die Verhandlungen reinzubringen und ihre Füße zu Feuer zu halten, solange bis sie bereit waren, ein Methanabkommen zu unterschreiben, wo sie auch wirklich sehr genau kontrolliert werden durch Satellitentechnologien. Das ist gerade jetzt aktuell, weil das UNO-Umweltagentur jetzt eine Plattform hat, wo sie bewachen werden, dass die Versprechen über Methan eingehalten werden. Das hat er geschafft, weil er unabhängig ist. Ein westliches Land könnte nicht die Öl- und Gasindustrie in die Verhandlung reinbringen.
Also die USA als Vermittler im Nahostkonflikt sind über Jahrzehnte gescheitert, müssen sie einfach raushalten und sollten sie sagen, also Katar macht das ganz gut als Vermittler, die haben sogar Saudi-Arabien und Iran an einen Tisch gekriegt.
Die US spielt weiterhin die Rolle, die schicken ihren nationalen Sicherheitsberater und den Secretary of State natürlich immer wieder in die Region. Und er versucht aber viel mehr hinter den Kulissen als jetzt direkt. Du erinnerst dich an Camp David, wo Clinton praktisch die Köpfe zusammengeschlagen hat, bis man irgendwas erreichen konnte. Das Gleiche gilt für praktisch alle Präsidenten der Vereinigten Staaten davor. Und diese Art von Rolle, die ist zunehmend schwierig, weil die USA tatsächlich zum Teil sehr diskreditiert sind in der Region und übrigens nicht nur in der Region. Die Nahostpolitik ist ein Problem für viele Demokraten, die sagen, warum nutzt Amerika nicht den Hebel, den er hat? Und es gibt sogar Diplomaten, die sagen, wir dürfen keine Waffenexporte machen in Länder, die das internationale Völkerrecht nicht einhalten. Wir tun das aber hier mit und deswegen treten sie zum Teil von ihren Stellen zurück. Also diese Diskreditierung von den USA in der Region ist eine erhebliche Behinderung.
So, also das lässt sich so einfach bis auf weiteres nicht lösen, da haben wir keine großen Hoffnungen. Wir haben aber auch einen Krieg direkt vor der Tür. Wer sitzt denn da am Tisch, wenn irgendwann mal verhandelt wird?
Donald Trump sagt, er wird es richten, wie gesagt, in einem Tag. Und Wladimir Putin hat eine direkte Einladung ausgesprochen, auch an Joe Biden, dass man das Ding jetzt lösen könnte. Das sagte er in diesem berühmten Interview mit Tucker Carlson, dass man das praktisch jederzeit jetzt beenden könnte. Es ist ein sehr, sehr klares Mandat für die Amerikaner. Sie sagen, es wird nur mit Ukraine verhandelt, nicht über Ukraine. Es wird nicht ein imperialistisches Treffen geben zwischen Joe Biden und Wladimir Putin, wo man die Sache jetzt löst.
Glaubst du das?
Ich glaube das auf jeden Fall. Das wäre eine Grundbedingung für die Amerikaner, dass Wladimir Zelensky, dass die Ukraine dabei sein muss bei Verhandlungen. Und natürlich wird es so sein, dass man hinter den Kulissen immer wieder Sondierungen, diplomatische Gespräche. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Welche Art auch immer und über welche Intermediaries, über welche Vermittler. Aber auch da, also die Vereinigten Staaten sind eigentlich für den Ausgang dieses Konflikts absolut wesentlich. Wir sehen es jetzt schon. Seit Wochen ist die amerikanische Hilfe für die Ukraine unterbrochen, weil die Republikaner Urlaub gemacht haben, um nicht über ein Hilfspaket abstimmen zu müssen. Ukraine wird immer wackeliger dadurch. Ukraine braucht dringend Munition und Europa kann nicht so schnell diese Munition liefern. Ukraine braucht dringend Technologiewaffen, die zum die zumindest Deutschland nicht bereit ist zu liefern und deren Lieferung jetzt noch schwieriger wird durch unfassbare Pannen hier in Deutschland. Deswegen, Amerika bleibt das Essentielle, die essentielle Nation für die Lösung eines solchen Konflikts und ist trotzdem müde. Also viele Amerikaner wollen nicht mehr an diesen ewigen Kriegen, wie das heißt, Endless Wars, teilnehmen. Und das sind vor allem die Republikaner. Sollte Donald Trump ins Amt kommen, können wir damit rechnen, dass tatsächlich die Hilfe für die Ukraine unterbrochen oder einfach dann wirklich auf Eis gestellt wird. Und wie diese Hilfe jetzt in den nächsten Monaten wiederbelebt wird, weiß ich auch nicht unbedingt. Joe Biden hat den Willen, diese enge transatlantische Zusammenarbeit am Leben zu halten. Und viele Demokraten wollen das auch. Aber wie vieles ist das ein absolut polarisiertes Thema in Amerika. Und es kann sein, dass eine neue Zeit einbricht, sollte Donald Trump gewählt werden.
Amerika, USA als Konfliktlöser, das ist die Rolle, die kennen wir schon seit Jahrzehnten. Also gilt jetzt sowohl im Nahen Osten als auch in Europa nur noch bedingt. Der andere große Player, China, hält sich ja zumindest offiziell und nach außen komplett zurück und raus bei der Lösung der Konflikte. Was im Hintergrund passiert, weiß man nicht, aber die Staatsdoktrin ist ja dort. Wir mischen uns nicht in die inneren Angelegenheiten von anderen Ländern ein. Nun sind die beiden, USA und China, die sind durch ein sehr angespanntes Verhältnis verbunden, jetzt seit ein paar Jahren. Was ist die Auswirkung von diesem angespannten Verhältnis USA-China auf Europa?
Europa steht da im Spagat. Europa ist absolut, sucht einen Mittelweg zwischen den beiden. Und diese Suche wird mehr oder weniger erfolgreich sein, je nachdem, wer die Präsidentschaftswahl gewinnt. Und die ganze Idee von De-Risking statt Decoupling ist zum Teil in Gesprächen zwischen Amerika und Europa entstanden, dass De-Risking der bessere Weg ist. Denn Roland, und das weißt du genauso gut wie ich, die amerikanische Wirtschaft ist eng verflochten mit der chinesischen. Die Idee, dass man das einfach alles auseinander dividieren kann und dann ist es gut, ist eine Absurdität. Deswegen, Entkopplung ist kaum eine realistische Möglichkeit, möchte man die amerikanische Wirtschaft weiterhin so vital halten, wie sie zurzeit ist. Von daher, sollte Joe Biden gewinnen, wird es Raum für Gespräche geben, wie Europa vielleicht doch zwischen den beiden Polen austarieren kann. Und auch bei den Tech-Kontrollen würde ich erwarten, dass da mindestens Dialog möglich ist. Das ist sehr unklar, ob das tatsächlich so wäre mit einem Donald Trump im Amt oder ob er Europa nicht unter erheblichen Druck dann stellt, mitzumachen bei allem, was er durchsetzen will. Und bei den Tech-Kontrollen, ich komme immer wieder darauf zurück, vielleicht sind nicht alle, die jetzt uns hören, so gut darüber informiert, aber sie sind ein Barometer für den Grad, inwiefern Amerika andere zu seinem Willen zwingen will. Das ist ähnlich wie bei Wirtschaftssanktionen gegen Länder wie Russland, dass Amerika immer wieder versucht, eine universelle Auswirkung zu erzielen. Und auch Druck macht auf die Alliierten, auf die Europäer. Und bei den Tech-Kontrollen ist das auch so. Amerika möchte, dass Brüssel genauso vorprescht mit solchen Kontrollen. Bisher ist das ein Verhandlungsthema, aber es könnte dann zu noch mehr Druck kommen. Und dann haben wir lauter andere Themen, die sehr schwierig werden könnten. Was ist mit Taiwan? Wenn ein China, das sich im Niedergang befindet oder auf jeden Fall, wo der Eindruck da wäre, wir sind zum Teil geschwächt im Moment, wirtschaftlich und sonst, würde ein solches China eventuell einen Konflikt mit Taiwan von Zaun brechen, sozusagen, um jetzt den Moment zu nutzen? Das denken einige Theoretiker, vor allem in den USA. Die meisten sehen es nicht so. Aber wenn das passieren würde, wie würde ein Donald Trump reagieren? Wir haben ziemlich harte Aussagen von Nikki Haley gehört. Donald Trump versucht bisher, seine Karten ein bisschen bedeckt zu halten. Aber auch da könnte es dann, sollte Amerika tatsächlich auf Seite von Taiwan in irgendeiner Form gehen, könnte es Druck auch auf Europa gehen. Und könnte Europa dann, wäre Europa in der Lage zu sagen, sorry, das ist nicht unsere, we don't have a dog in this race, schwer zu sich vorzustellen.
Aber es ist auch schwer, sich vorzustellen, dass überhaupt was passiert, schon allein, weil die ganze Welt ja de facto stillstehen würde, weil die 80% der Chips kommen ja aus Taiwan. Das heißt, da sind ja alle von betroffen. Da sind die Chinesen genauso von betroffen wie die Amerikaner.
Deswegen sehen wir so viel Interessen an Chipanlagen in anderen Ländern. Amerika versucht jetzt einige oder es soll einige neue Anlagen geben von TSMC, von diesem großen taiwanesischen, also eigentlich Monopol, wie du gesagt hast. Diese Projekte laufen aber nicht so gut, interessanterweise. Sie haben große Verzögerungen. Sie kriegen nicht diese unglaublich fähige Personal, was sie brauchen, um ein vergleichbares Produkt für vergleichbare Kosten herzustellen. Von daher, bisher ist die Idee der Reindustrialisierung Amerika über Industriepolitik und Chips, wir wissen noch nicht, wie das ausgeht. Vielleicht sind die Versuche zu einer Diversität der Supply-Ketten zu erzielen durch Südostasien und so weiter erfolgreicher. Aber auch das ist nur am Anfang. Allerdings, TSMC einfach zu übernehmen durch eine Invasion, wäre nicht ganz so leicht, wie man sich das vorstellt. Als die Deutschen nach Polen einmarschiert sind, hatten sie alles da stehen, was sie brauchten. Sie konnten das einfach gleich hochtreiben und hatten einen erheblichen Zugewinn an Wirtschaftskraft. Das ist nicht bei TSMC der Fall. TSMC hängt von sehr, sehr gebildeten Personal und die wären schon längst weg in so einem Fall. Von daher ist es unklar, was China wirklich gewinnen würde bei einem Angriff.
Als politische Beobachterin, wie siehst du den internationalen Wettbewerb, was Technologie, insbesondere auch künstliche Intelligenz angeht, im Dreiecksverhältnis quasi USA, China, Europa?
Lass mich auf einen Faktor eingehen, was ich sehr spannend finde. Und das ist etwas, was wir nicht immer im Blick haben. Die Wirtschaften, die technologisch hochinnovativ und kreativ sind, sind es nicht zuletzt wegen Menschen. Welche Kulturen ziehen jetzt die jungen Menschen an, die frei denken, die inspiriert sind, die begeistert sind? Es ist im Moment nicht unbedingt China. China hat einen Rückgang der Immigration. Es gibt deutlich weniger Studenten, die jetzt nach China gehen zum Studieren. Und das hat sehr viel mit der zunehmenden Autokratie dieser Regierung unter Xi Jinping. Das Land hat eine deutlich geschwächte Magnetenwirkung im Vergleich zu, sagen wir, vor 10 Jahren. Und in Amerika bleibt es weiterhin so, dass Amerika ein sehr, sehr fruchtbares Klima geschaffen hat für die Kreativen, für die begeisterten Menschen von überall in der Welt, die mitwirken wollen an diesem fantastischen Zukunftsprojekt. Wo steht Europa in dieser Situation? Sie hat das Potenzial, diese Menschen anzuziehen. Sie hat das Potenzial, tatsächlich ein Player zu sein. Aber sie muss viel, viel intensiver daran arbeiten, alle Schranken fallen zu lassen, was die Kreativität hemmen. Es gibt so viel Regulation, so viel, also kleinteilige Regelungen, das wissen wir. Also die Ease of Doing Business in Amerika ist so viel höher als in Europa. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir nach der EU-Wahl wirklich eine Erkenntnis sehen, dass die EU sehr, sehr viel mehr tun muss, um die eigene Wirtschaft zu revitalisieren. Und nicht nur durch die Industriepolitik. Also das ist eine Subventionspolitik. Und sie ist wichtig, zum Teil vor allem bei Forschung und Entwicklung. Aber wir brauchen darüber hinaus wirklich einen Binnenmarkt, der die Menschen, die Kreativen inspiriert.
So, und jetzt wechseln wir mal ganz radikal, das ist dir auch ein Herzensthema. Du bist auch Afrika-Expertin. Welche Rolle hat Afrika derzeit und welche Rolle siehst du in, sagen wir mal, in der nächsten Dekade bis 20 Jahren für Afrika?
Afrikanische Länder haben viel Potenzial. Sie haben junge Bevölkerungen, die zum Teil ganz gut gebildet sind und die optimistisch in den Zukunft blicken. Da ist auch eine Menge Innovation auf Grassroots-Ebene. Auch haben viele afrikanische Länder erhebliche Rohstoffpotenzial. Und das hat natürlich China längst erkannt. Und China ist, wie wir wissen, sehr, sehr aktiv in Afrika und auch im ganzen globalen Süden. Durch die Belt and Road Initiative, die neue Seidenstraße, ist China präsent in 155 Ländern der Welt und hat eine Billion investiert bereits in diesen Ländern. China hat auch einige sehr vorteilhafte Verträge jetzt schon über kritische Mineralien aus Afrika zum Beispiel, die wir brauchen werden für die saubere Energie, für Batterien und so weiter. Europa müsste viel, viel mehr tun, um auch ein wirklich hands-on Outreach nach Afrika zu machen. Ich gebe dir nur ein Beispiel, das ich sehr interessant finde. Eins der großen, wichtigsten deutschen Wirtschaftsinstitute hat gesagt, in Bezug auf Reform der Regeln von der WTO, und das ist ein Thema, was wir vorhin besprochen haben, diese Regeln müssen reformiert werden. Sie sagten, warum nicht nach Afrika schauen für Verbündete bei dem Versuch, diese Regeln endlich mal so zu gestalten, dass sie den entwickelnden Ländern wirklich helfen, ihre saubere Energiewirtschaften auf die Beine zu stellen und zugleich dieses industriepolitischen Rennen hemmen, wenn es um die Big Players geht. Das heißt, dass diese Länder wie Amerika, wie China mit tiefen, tiefen Taschen praktisch so viel subventionieren können, dass die anderen gar nicht mehr mitspielen können. Das müsste die WTO eigentlich durch die Regeln über Staatshilfe in Griff bekommen. Können die aber im Moment nicht, unter anderem, weil die Amerikaner nicht mitspielen. Neue Koalitionen bilden. Das wird der Weg der Zukunft sein, wenn man versuchen will, also Dinge zu bewirken außerhalb der transatlantischen, also Zusammenarbeit, die nicht mehr immer für alles tauglich ist. Und das wäre sehr stark mein Wunsch an Europa, dass statt nur zu kritisieren, was die Chinesen in Afrika machen, dass man selbst versucht, die Dinge anders zu tun. Das heißt, mit sogenannten Kapazitätsunterstützung für afrikanische Länder, damit sie Behörden und Regeln aufbauen können, mit denen sie chinesische Verträge besser prüfen können, damit sie das Unfairness bekämpfen können, was in vielen von diesen Verträgen steckt. Viele junge Afrikaner sagen, China tut mehr für unseren Kontinent, aber wir vertrauen China nicht. China sahnt ab. Sie sahnen ab bei unseren Rohstoffen, sie sahnen ab bei den Jobs. Die bringen wenige Jobs für uns. Europa könnte da ein glänzendes, gutes Beispiel liefern, wenn es wirklich einsteigt. Aber wir tun zu wenig. Und ich finde das Potenzial. Wir sagen, die Maschine spielt ein Long Game. Europa muss ein Long Game spielen. Vielleicht ist es nicht in 20 Jahren getan, aber diese Länder werden für uns wichtig und das ist unsere Nachbarschaft.
Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Melinda Crane. Und es freut mich, wenn wir das Gespräch fortsetzen, sowohl über Afrika als auch nach den US-Wahlen, wie es in Amerika weitergeht.
Das wäre für mich auch eine Freude, lieber Roland. Das war ein tolles Gespräch. Danke.